The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 2. Dezember.
And with that, let me open it up for your questions. And I'm going to start off with Ben Feller of AP.
Thank you, Mr. President. Do you think that you, as Commander-in-Chief, and the American people should have been told that the CIA chief was under investigation before the election?
Sung Kim, Associated Press.
Mr. President, you met with President Xi and you met with him face-to-face after he had unquestionably consolidated his power at home.
Thank you, Prime Minister. Now that you started losing, what is Boris Johnson's big asset?
Look, I think that what people want is a government that focuses 100% on their concerns.
Die mächtigen Männer dieser Welt bekommen schlaue Fragen gestellt. Es geht um Politik, um globale Entscheidungen, um das ganz große Rad. Als Frau bekommt man immer wieder auch mal andere Fragen gestellt. Den jüngsten Beweis gab es jetzt bei einer Pressekonferenz in Auckland. Sanna Marin, das ist die Ministerpräsidentin der Republik Finnland, war auf Staatsbesuch bei Jacinda Ardern. Sie ist die Premierministerin von Neuseeland. Marin ist 37 und Ardern ist 42 Jahre alt. Die zwei gehören damit zu den jüngsten weiblichen Regierungschefs der Welt. Und ein Journalist stellte bei der Pressekonferenz eine Frage, ob sie sich deshalb treffen würden, weil sie beide junge Frauen sind.
Yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because, you know, you're similar in age and, you know, got a lot of, you know, common stuff there, you know, when you got into politics and stuff. Or can Kiwis actually expect to see more deals between our two countries down the line?
Aber die beiden sind nicht auf den Mund gefallen und konterten. Ardern sagte, ob jemals einer Barack Obama und den ehemaligen Premierminister John Kay gefragt hat, ob sie sich kennen, weil sie gleich alt sind. Und es gehe nicht um das gleiche Geschlecht.
My first question is, I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Kay if they met because they were of similar age. We, of course, have a higher proportion of men in politics. It's reality, because two women meet, it's not simply because of their gender. Finland exports into New Zealand $199 million worth of exports. They have particular technology in companies like Nokia, biofuels.
Auch Sanna Marin legte nochmal nach und merkte an, man treffe sich, weil man eben Regierungschefin ist.
Yeah, we are meeting because we are prime ministers, of course. But as Jacinda said, we have a business delegation with us. We have a lot of things in common, but also a lot of things where we can do much more together.
Jede Frage beinhaltet schon eine Aussage. Und es gibt Fragen, die kein Mensch einem Mann stellen würde, sondern nur einer Frau. Das zieht sich durch alle möglichen Bereiche. Ariana Grande regiert kein Land, sie ist Popsängerin. Trotzdem musste sie sich bei einer Radiosendung fragen lassen, worauf sie eher verzichten würde, Smartphone oder Make-up. Sie antwortete, soll das ein Scherz sein? Nimmt ihr Jungs hier wirklich an, dass das die Sachen sind, zwischen denen sich Mädchen entscheiden müssten?
If you could use make-up or your phone one last time, which one would you pick? Makeup or your phone?
Is this what you think
time.
Girls have trouble choosing between?
Yeah, absolutely.
Is this men assuming that that's what girls would have to choose
yes.
between?
Now, this sounds,
not a question.
Can you really go anywhere without your cell phone?
Yes.
How long Ooh. Can you go without looking at Twitter?
Many hours.
Oder die Schauspielerin Anne Hathaway, die sich anhören musste, wie sie abgenommen habe, um für ihre Rolle in einem Batman-Film in ihr Katzenkostüm zu passen. Erst wich sie aus, weil es peinlich ist. Dann fragte sie den Reporter, warum er darüber reden wolle und ob er abnehmen wolle, um ins Katzenkostüm zu passen.
When you found out you were going to play Catwoman, is there a certain regimen you put yourself through in terms of the diet, the workout? What is the feline fitness regime?
A lot. It's all the boring stuff that no one ever wants to do.
Any particular workout?
Are you trying to lose weight?
Well,
what's the deal, man? You look great.
No.
No, seriously. We have to talk about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit?
Zwei Erkenntnisse. Der alte Spruch, dass es keine blöden Fragen gibt, nur dumme Antworten, der stimmt nicht. Und auch im Jahr 2022 gilt, we still have a long way to go. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der China-Expertin Dr. Janka Oertel über die Gründe der landesweiten Proteste der vergangenen Tage und was sie für Staatschef Xi Jinping bedeuten könnten.
Dass die schlechten Wirtschaftszahlen zusätzlich noch eben diesen Effekt verstärken. Denn für die Menschen geht es auf der Straße ja auch nicht nur um den Lockdown, sondern auch darum, dass sich ihre wirtschaftlichen Aussichten ganz massiv verschlechtert haben.
Außerdem kennen unsere Börsenreporterinnen in New York und Frankfurt die Gründe, warum die Aktien des Softwareunternehmens Salesforce erheblich unter Druck geraten sind und wieso bei den deutschen Banken gerade Feierstimmung herrscht. Die Bahn hat einen hochrangigen Mitarbeiter beim Schwarzfahren erwischt und wir sagen Ihnen, was die meistgespielten Songs und wer die erfolgreichsten Künstler des Jahres beim Streamingdienst Spotify sind. Die Schlagzeilen rund um China nehmen nicht ab. Der Konflikt mit Taiwan, die strikte Null-Covid-Politik, die Proteste auf den Straßen Chinas und natürlich die geopolitische Wirtschaftspolitik. Chinas Führung ist zuletzt immer weiter unter Druck geraten, vor allem wegen des Umgangs mit der Corona-Pandemie. Jetzt kündigt China einen Strategiewechsel an. Ist das ein Eingeständnis gegenüber den Bürgern oder steckt dahinter eine Strategie? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Janka Oertel. Sie ist China-Expertin beim European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Dr. Janka Oertel.
Guten Morgen.
Die Null-Covid-Strategie der chinesischen KP kam bei den Menschen dort anfangs ganz gut an. Sie hatten das Gefühl, von ihrer Regierung geschützt zu werden. Und Xi Jinping hat sich diese Strategie auch sehr zu eigen gemacht. Nach dem Motto, unsere Strategie ist besser als die des demokratischen Westens. Nun hat sich die Stimmung im Land komplett gedreht und landesweit protestieren tausende Chinesen gegen diese Politik. Was ist passiert?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man erstmal sagen muss, ist, dass die Proteste jetzt erstmal beendet sind. Man kann davon ausgehen, dass es wieder so kleine Flare-ups geben wird, also dass es wieder mal losgehen wird an verschiedenen Orten über die nächsten Wochen und Monate. Aber zunächst einmal ist der Protest, den wir über das Wochenende gesehen haben und am Anfang der Woche gesehen haben, erstmal zunächst mal unterdrückt worden und beendet worden. Man hat gemerkt, dass sich der Unmut in der Gesellschaft über die letzten Monate, dass der immer größer geworden ist, dass 3 Jahre lang eine so harte Lockdown-Politik zu fahren, sogar mit den harten autoritären Maßnahmen, die dem chinesischen Staat zur Verfügung stehen, eben auch nur dann irgendwann begrenzt möglich sind, sodass Zwischenfälle dazu geführt haben, dass sich die aufgestaute Wut, dann, dass man sich der Luft gemacht hat. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, diese Art von Protesten so weit verbreitet über ganz China in dieser Art und Weise zu sehen. Das haben wir seit 1989 so in dieser Form nicht erlebt. Deshalb ist das schon ziemlich besonders, dieses Ereignis. Aber wir müssen es eben auch so ein bisschen einordnen. Es waren nicht Millionen Menschen auf der Straße, sondern Hunderte. Im Zweifelsfall kann man von Tausenden vielleicht im kleineren Bereich reden. Aber es ist keine Massenbewegung, die wir jetzt da beobachten konnten. Aber es ist ein wichtiges Signal. Und man merkt eben jetzt auch, dass die chinesische Regierung, wie sich das jetzt rausstellt, heute in den letzten Tagen anfängt, versuchen, an der Zero-Covid-Strategie etwas zu ändern, ihre Null-Covid-Strategie zurückzufahren und zu versuchen, einen langsamen Öffnungsprozess hinzubekommen.
Also kann man sagen, dass diese Proteste was gebracht haben? Oder liegt es an diesen Protesten, dass jetzt ein Strategiewechsel in Erwägung gezogen wird? Oder liegt es vielleicht doch an den wirtschaftlichen Einbrüchen, die das Land erlitten hat? Wir haben, glaube ich, Wirtschaftswachstum von 3,2% in diesem Jahr, ist vorausgesagt. Keine 15% mehr wie in vergangenen Jahren. Liegt es daran oder lag es an den Protesten?
Also ich glaube, man kann nicht das eine oder das andere gegeneinander aufrechnen, sozusagen entweder oder. Es hängt natürlich auch alles miteinander zusammen. Ganz wichtig ist, dass das oberste Ziel der Kommunistischen Partei und der Xi Jinping auf jeden Fall die Regimestabilität ist, die Stabilität der Kommunistischen Partei und die Führung der Kommunistischen Partei und letzten Endes das eigene politische Überleben Xi Jinpings. Und dafür sind natürlich die Proteste ein Problem, weil sie so gesellschaftliche Instabilität, weil sie diese gesellschaftliche Instabilität sehr deutlich machen und weil sie sich ausweiten könnten, weil da so ein Schneeballeffekt draus entstehen könnte und weil das natürlich tatsächlich Regimestabilität unterminiert. Aber gleichzeitig kommt natürlich dazu, dass die schlechten Wirtschaftszahlen zusätzlich noch eben diesen Effekt verstärken. Denn für die Menschen geht es auf der Straße ja auch nicht nur um den Lockdown, sondern auch darum, dass sich ihre wirtschaftlichen Aussichten ganz massiv verschlechtert haben, sodass das eine mit dem anderen schon zusammenhängt.
Klar, ich hatte auch gelesen, dass unter jungen Menschen 20% Arbeitslosigkeit herrscht. Man kann sich vorstellen, dass diese Menschen vielleicht bereit waren, weniger Freiheit in Kauf zu nehmen, um von Wohlstandsgewinnen zu profitieren. Aber jetzt hält die Regierung ihren Teil der Abmachung quasi nicht mehr ein.
Das gehört sicherlich dazu. Und das Element, das da noch dabei ist, da sind da ganz viele verdeckte Elemente auch noch dabei. Also über diese Covid-Lockdown-Zeiten haben wir vor allen Dingen auch auf der lokalen Ebene viele Entlassungen gehabt. Da sind dann Gehälter nicht gezahlt worden. Wir sehen ganz viel lokales Missmanagement, was sich jetzt einfach auch sehr, sehr deutlich macht dann unter diesen verstärkten Situationen. Wenn man ein hohes Wachstum hat und hohe Wachstumszahlen hat, dann kann man sowas kaschieren. Aber wenn das Wachstum eben nicht mehr hoch ist, dann fallen eben auch die Schwächen in der lokalen Regierung auf Provinzebene etc. noch stärker auf. Und dann merkt man eben noch viel mehr den Einfluss, den das haben kann. Und das sehen wir jetzt sehr deutlich, dass daraus ein richtiges, ja, so ein Netz an Instabilität entstanden ist. Und dagegen wird jetzt versucht vorzugehen von der Zentralregierung, von der Kommunistischen Partei. Das wird ein ganz, ganz, ganz schwieriger Prozess werden, denn die Impfrate, die Impfquote ist weiterhin niedrig. Das Gesundheitssystem,
die liegt bei 40% hatte ich gelesen bei Menschen über 80, also nur 40% der Menschen über 80 Jahren haben eine Boosterimpfung bekommen, habe ich gelesen.
Genau, und das wird jetzt versucht, per Edikt sozusagen gerade für diese hochvulnerable Gruppe der sehr alten Menschen möglichst schnell hoch zu boosten, die Rate, die Zahl möglichst schnell hochschießen zu lassen, denn da ist natürlich ein großes weiteres Gefahrenpotenzial drin, wenn man 3 Jahre lang der Bevölkerung erzählt hat, dass dieser Virus wahnsinnig gefährlich ist und dass man deswegen all diese Maßnahmen in Kauf nehmen muss, die ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dazu beigetragen haben, dass die Kontrollmechanismen, die die Kommunistische Partei einführen wollte und einführen möchte, auf die sie sehr viel Wert legt, auch im technologischen Bereich, aber insgesamt die gesellschaftliche Kontrolle hochzuhalten, ist ganz, ganz wichtig für die Partei. Da war die Zero-Covid-Politik natürlich ein ganz hervorragendes Vehikel dafür.
Klar, also die Regierung hat sich auch wirklich in die Klemme gebracht. Die haben so viel politisches Kapital in diese Strategie investiert, dass sie wirklich nicht zurückrudern kann, ohne sich selbst in Frage zu stellen oder eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu riskieren, letztendlich.
Ja, man hätte natürlich auch die ganzen Gelder, die man in diesen unfassbaren Aufwand an PCR-Tests, der über die letzten Jahre gemacht wurde, die man da reingesteckt hat, hätte man natürlich auch gut ins Gesundheitssystem investieren können und investieren müssen, um eine höhere Resilienz dort zu erreichen. Ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Gesamtansatz eben auch dafür war, zu beweisen, dass die chinesische Strategie funktioniert, zu beweisen, wie wir es auch eingangs gesagt haben, dass sozusagen der chinesische Ansatz der bessere ist, dass er überlegen ist gegenüber dem Besten, dass er die Bevölkerung besser schützt. Das ist was, wenn man sich einmal da so rein, wenn man sich da auch in der Propaganda einmal so reinbewegt hat, dann muss man erst einen langsamen Weg da wieder rausfinden.
Und das Ganze trägt dazu bei, dass Länder wie die USA oder jetzt wie Deutschland einen anderen Blick auf China haben. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt eine vertrauliche 100-seitige China-Strategie ausarbeiten lassen. Und das Ergebnis ist mehr oder weniger, China ist kein Partner mehr, sondern Rivale. Und das, obwohl China das wichtigste Importland der deutschen Wirtschaft ist. Wie klug wäre ein solcher Bruch mit der bisherigen Politik?
Der Bruch ist letzten Endes kein Bruch, sondern es ist eine Transformation, es ist eine Veränderung unserer Handelsbeziehungen. Ich glaube, niemand möchte den Ausstieg morgen, die Veränderung morgen früh zu unserer kompletten China-Handelspolitik, aber ein sozusagen geordneter Transformationsprozess, das ist das, was angestrebt wird, um einseitige Abhängigkeiten vor allen Dingen in strategischen Bereichen zu reduzieren. Ich finde, es ist immer zentral zu unterstreichen, dass wir von dem größten bilateralen Handelspartner sprechen. Aber wenn wir das Gesamtvolumen vergleichen, eben unser Handel mit unseren EU-Partnerinnen und Partnern immer noch bei um ein Vielfaches größer ist als unser Handel mit China. Unser Handel mit den USA momentan besonders stark wächst, insbesondere auch Investitionen in die USA stark wachsen. Das sind einfach, man muss das mal wirklich ins Verhältnis setzen, weil ich glaube, dass die die öffentliche Wahrnehmung häufig so ist, dass wenn man sozusagen dem größten Handelspartner, wenn man da seine Veränderung vornimmt, wenn man eine Veränderung der Strategie vornimmt, das muss doch unglaubliche Konsequenzen haben. Aber letzten Endes sind die Konsequenzen in einzelnen Bereichen massiv, in einzelnen Sektoren, wenn wir den Automobilbereich nehmen, den Chemiebereich nehmen, den Pharmabereich nehmen. Aber in anderen Bereichen ist es eben sehr viel weniger relevant. Und es geht eben vor allen Dingen um ein langfristiges Schützen deutscher und europäischer Interessen und langfristige deutsche und europäische Handlungsfähigkeit in einem sich verändernden ökonomischen und geopolitischen Umfeld. Und darauf ist eine Strategie der Bundesregierung, die ja nachher eine Gesamtstrategie der Bundesregierung sein wird, darauf soll die eine Antwort sein.
Was ist also Ihre Prognose als Asien- und China-Expertin? Was können wir von Xi Jinping erwarten angesichts dieser gesellschaftlichen Unruhen, des schwächenden Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber seinem Land auf der internationalen Bühne? Wie wird er jetzt reagieren?
Ja, das ist natürlich immer ganz, ganz schwer zu sagen, weil man natürlich nicht so genau reinschauen kann in den Kopf von Xi Jinping und überlegen, was er dann als nächstes vorhat. Was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass das aggressive und das harte Vorgehen gegen Einzelne, die sich jetzt äußern, dass das sehr viel stärker weitergehen wird, dass die gesellschaftliche Kontrolle noch weiter verstärkt wird, dass wir noch stärker autoritäres System sehen werden, noch viel mehr totalitäre Strukturen, noch viel mehr Einsatz von Technologie, um diese Stabilisierung herbeizuführen. Es ist zu befürchten, dass auf die alten Mittel der Ankurbelung der Wirtschaft gesetzt wird, also Investitionen in Infrastruktur, Investitionen in tatsächlich auch die kohlenstoffintensive Wirtschaft, um zu versuchen, die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das wird sich natürlich auswirken auf Chinas Klimaziele und Ähnliches. Genau das müssen wir alles im Blick behalten, was das jetzt bedeutet für Kohlekraftwerke, für Energiebedarf etc. Viele positive Aspekte, glaube ich, sind daraus nicht zu erwarten.
Sehr interessant, das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Vielen Dank, Dr. Janka Oertel.
Herzlichen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen viele Anleger kritisch auf die Aktie von Salesforce. Der Softwarekonzern geht gerade durch schwierige Zeiten. Die Hintergründe kennt Anne Schwedt, unsere Börsenexpertin an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Aktie von Salesforce hat gelitten in den letzten Tagen. Was ist da los?
Also zum einen gab es ja die neuen Quartalszahlen, die fielen zwar sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz besser aus als von Analysten erwartet, allerdings lag der Ausblick für das laufende Quartal etwas unter den Erwartungen. Salesforce begründet das mit dem schlechten Währungsumrechnungskurs. Was die Aktie aber weitaus mehr belastete, war die überraschende Ankündigung, dass der Co-CEO Brad Taylor zurücktreten wird. Er wird das Unternehmen Ende Januar verlassen. Damit bleibt der Gründer Marc Benioff als alleiniger CEO an der Spitze. Der Grund, warum Taylor gehe, habe aber offenbar nichts mit dem Salesforce-Geschäft zu tun, sondern damit, dass Taylor wohl eine neue Firma gründen wolle. Taylor war erst seit November letztes Jahr Co-CEO bei Salesforce, davor war er Präsident und COO. Er spielte eine wichtige Rolle in der Übernahme von Slack für 27,1 Milliarden Dollar. Das war der größte Zukauf in der Geschichte von Salesforce. An der Wall Street wirft der Abgang von Taylor die Frage auf, wie gut Benioff an der Seite von einem Co-CEO arbeiten kann. Vor 3 Jahren verließ nämlich schon Keith Block Salesforce als Co-CEO, nachdem er den Job nur 18 Monate innehatte. Die Aktie von Salesforce fiel nach der Ankündigung deshalb deutlich, zwischenzeitlich bis zu 10%. Zum Schluss stand dann noch ein Minus von 8,3%.
Danke, Anne. Und damit zu Annette Weisbach in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Eine neue Studie zeigt, dass die deutschen Banken so gut laufen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und das trotz aller Krisen und wackeliger Börsenmärkte. Wie geht das zusammen, Annette?
Es verwundert eigentlich nicht so besonders, denn die deutschen Banken, die profitieren vor allem von der strafferen Geldpolitik der Notenbanken, sprich von höheren Zinsen. Deutsche Banken sind deutlich zinsabhängiger als etwa Banken in den USA, die ein viel größeres Kapitalmarktgeschäft haben. Und deswegen ist jetzt auch die Profitabilität der Deutschen Bank gestärkt. Allerdings, wenn man sich das mal international anschaut, ist die deutlich geringer als bei den großen US-Wall Street-Banken und auch bei den großen asiatischen Banken. Da hinken wir doch traditionell hinterher, auch wenn es ein bisschen vorangeht, gerade in puncto Kostenreduktion. Nächstes Jahr könnte es sogar Potenzial geben für europäische Bankentitel am Markt. So sieht das zumindest die DWS, die ganz klar sagt, dass europäische Finanztitel attraktiv sein könnten im Verlaufe des nächsten Jahres, wohl nicht zuletzt auch wegen der höheren Zinsen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein hochrangiger Bahnmitarbeiter beim Schwarzfahren erwischt wurde. Dem technischen Leiter der Bahntochter DB Vertrieb, Ralf Gernholz sein Name, wurde ein sogenanntes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro aufgepumpt. Aber es war nicht so, dass Gernholz überhaupt gar keinen Fahrschein dabei gehabt hätte. Er hatte sich sehr wohl am Ticketautomaten einen gekauft und war ganz überrascht, dass die Kontrolleure ihn nicht akzeptierten. Auf sein Unverständnis wiesen sie ihn darauf hin, dass sein 3,90 Euro Fahrschein für die falsche Tarifzone sei. Gernholz brachte als Entschuldigung an, der Automat und die dort bereitgestellten Beschreibungen und Informationen seien nicht eindeutig und für ihn irreführend gewesen. Doch die Kontrolleure blieben hart. Sie kassierten die 60 Euro Strafe. Danach wollte der Technikchef natürlich noch wissen, was denn der richtige Preis für das Ticket gewesen wäre. Die Antwort: 3,90 Euro. Also eigentlich genau die Summe, die auch Gernholz bezahlt hatte, aber eben die falsche Tarifzone. Wie Gernholz dann selber auf dem Social-Media-Netzwerk LinkedIn schrieb, diese Geschichte ist letztlich die beste Werbung für ein unkompliziertes, kundenfreundliches, deutschlandweites 49-Euro-Ticket.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass den weltweit meistgestreamten Künstler hierzulande kaum jemand kennt. Bad Bunny heißt dieser. Er ist Puerto Ricaner und erreicht mit Latin Rap und Reggaeton-Songs ein Milliardenpublikum. Nachdem jetzt der Musikstreaming-Anbieter Spotify seine Jahresbilanz zog, konnte sich Bad Bunny zum dritten Mal in Folge den Titel als meistgehörter Künstler des Jahres sichern. Das also Bad Bunny. In Deutschland wohl bekannter ist der Brite Harry Styles. Er lieferte dieses Jahr mit 1,6 Milliarden Streams den international erfolgreichsten Song As It Was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Hierzulande werden Streaming und Spotify immer noch von jungen Menschen dominiert. Dafür reicht ein Blick auf die deutschen Musiklisten, denn dort thronen nicht etwa Helene Fischer oder Mark Forster auf Platz 1 der erfolgreichsten Künstler, sondern Patrick Großmann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Luciano. Der Rapper setzte sich in den deutschen Charts fest und lieferte auch noch den Song des Jahres. Beautiful Girl wurde bis jetzt mehr als 118 Millionen Mal gestreamt und spielte Luciano wohl auch Beautiful Money ein. Dream in person, hab mein beautiful girl im Blick. Immer Bett, schließ hinter dir, du bist safe. Dream in person, hab mein beautiful girl im Blick. Spotify wertet aber nicht nur die weltweiten Streaming-Erfolge der Superstars aus, sondern jeder einzelne Kunde bekommt auch gerade seine persönliche Musikstatistik frei Haus geliefert. Und die wird natürlich gerade wie verrückt in den sozialen Netzwerken mit allen Followern und Freunden geteilt. Und ich dachte, ich mache einfach mal mit. Und zwar hier in diesem Podcast, da wir hier alle Freunde sind. Mein meistgehörter Song 2022 bei Spotify war Drumroll, please. Quien manda von der spanischen Hip-Hop-Sängerin Mala Rodriguez. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in diesen Tag und dann ein erholsames zweites Adventswochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo la...